Freut euch, möchte ich uns zurufen, liebes Kind Gottes. Das sind Worte der Bibel und das können wir so sagen. Das sagt die Bibel uns, obwohl wir sehr unterschiedliche Lebensumstände haben mögen. Kinder, was passiert, wenn Papa heute nach dem Gottesdienst sagt, wir fahren zu McDonald's? Es ist schade, dass ihr nicht die Gesichter sehen könnt. Oder wenn es heißt, morgen brauchst du erst zur dritten Stunde kommen zur Schule. Das sind so, da verändert sich unser Gesichtsausdruck. Das ist so eine gewisse Vorfreude auf eine Kleinigkeit und dennoch nimmt sie uns mit. Freude, dieses Glücksgefühl kennt jeder. Und natürlich können wir uns fragen, was braucht es eigentlich im Leben, um Freude zu empfinden, um sich freuen zu können? Wie viel Gutes muss zusammentreffen, dass wir sagen können, ich freue mich? Wenn wir so ein Baby oder ein Kleinkind anschauen, mit wie viel Freude es die Welt entdeckt, das reißt uns doch mit. Das freut sich eigentlich über alles. Übers Essen, übers Schlafen, über gewickelt werden. Über all die kleinen Dinge freut sich auch seinen Finger zu entdecken. Und wie gut tut uns das als Erwachsene manchmal so ein unbeschwertes, frohes Kinderherz zu beobachten. Es reißt uns ja schon förmlich mit, das steckt an. Diese einfache, natürliche, kindliche Freude. Und ich frage mich, wer hat dem Kind das beigebracht? Wir haben es nicht so erzogen, dass man lächeln muss. Freude ist etwas sehr Natürliches. Es kommt von Gott, unserem Schöpfer. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Und auch natürlich kennen wir auch Traurigkeit. Gott hat uns mit Emotionen geschaffen. Und wir haben das, wir erleben das, weil wir ihm ähnlich gemacht sind. Als Kinder Gottes, denke ich, haben wir reichlich Grund, uns zu freuen. Nicht wahr? Ich denke, das kann jedes Kind Gottes, könnte das bestätigen. Und dennoch, denke ich, scheint es manchmal so, als wäre Freude etwas Kindisches. Wenn Kinder das haben, dann ist das in Ordnung. Aber wir leben manchmal so mit dem, wart erst mal ab. Das Leben ist schon hart genug, da wird dir schon das Lachen vergehen. Und es ist vielleicht auch schade, dass manchmal wir so diese Lektion für uns so annehmen und die Freude den Kindern nur überlassen. Ich übertreibe ganz bestimmt mit so einem Gedanken. Es scheint vielleicht sogar manchmal ungeistlich zu sein. Und ich hörte mal so eine Aussage ganz frisch, da sagte jemand, ich habe manchmal den Eindruck, bei den Christen ist das so, je schwerer, desto geistlicher, je ernster, desto frommer, so in diese Richtung. Und nicht selten vermitteln wir, denke ich auch als Kinder Gottes, eine drückende Schwere. Und sicherlich, die Bibel spricht über das Kreuz der Nachfolge, über Selbstverleugnung, aber sie spricht auch sehr deutlich über Freude. Wir reden vielleicht über Freude, aber wir verlagern das eher nach innen und sagen, das passiert hier, nach außen kommt nicht so viel durch. Oder aber wir sagen, in der Ewigkeit, da ist das. Und das ist alles auch richtig. Aber dennoch, in Sprüche, meine ich, steht ein Vers, da heißt es, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Gesicht oder lässt das Angesicht heiter aussehen. Daher möchte ich uns auch diese Frage stellen, habe ich mir selbst gefragt, wie können wir uns als Kinder Gottes auf gottgewollte Weise freuen, ohne dabei irgendwo uns schlecht zu fühlen oder ohne uns dabei zu verbiegen in irgendeine Richtung, dass es irgendwie gekünstelt ist oder seltsam ankommt. Ich möchte so diese Predigt in drei Punkten durchgehen und wenn die Zeit ist oder wenn ich das in der Zeit hinbekomme, werden wir diese Punkte auch alle besprechen. Zum einen die verheißene Freude. Es ist tatsächlich so, dass das Beste noch kommt. Da soll es darum gehen, wir werden uns freuen. Das zweite, die gebotene Freude. Die Bibel gebietet, erlaubt nicht nur, gebietet und sagt, wir sollen uns freuen. Und das dritte, die gelebte Freude. Freut euch. Wie machen wir das praktisch? Wie haben das Jünger Jesu gemacht? Und generell, denke ich, kann man sagen, Freude ist etwas, das kann man so schlecht alleine erleben und genießen. Habt ihr bestimmt schon mal gemerkt. Wenn du was Wunderschönes erlebst, dann schaust du dich um. Wem kannst du das mitteilen? Und auch wenn es ein fremder Mensch ist, dann willst du ihn damit hineinnehmen, wenn keiner Näheres dabei ist. Freude will geteilt werden und zusammen genossen werden. Und Freude braucht auch einen Gegenüber. Ich hörte das von jemand, der Gott nicht so erkennt oder ehrt, wie wir es als gläubige Menschen tun. Und er sagt, ja, dann sage ich manchmal Danke nach oben. Man muss irgendjemandem Danke sagen für das, was man an Freude erlebt. Wir haben das Bedürfnis als Menschen. Aber das sind so die drei Dinge, über die Gedanken, über die ich reden möchte, und möchte auch dazu jeweils einige Bibelstellen lesen. Zum Ersten, die verheißene Freude. Wir werden uns freuen. Das Beste kommt noch. In 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6 bis 8, schreibt Petrus an gläubige Menschen, die unter einer starken Verfolgung gelitten haben. Und dort spricht er über die verheißene Freude. Ihr sagt dann, wenn Jesus offenbart wird, werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Also Traurigkeit ist nichts, was sich mit Freude beißt, aber er sagt, das kann sein, dass das so ist. Er sagt, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe, bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist vielleicht die Unlogik des Glaubens. Ihr liebt ihn, habt ihr nicht gesehen, ihr glaubt an ihn, noch niemals zu Gesicht bekommen, aber er sagt, ihr werdet euch auch mit unaussprechlicher Freude und Jubel freuen. Das ist eine Verheißung. Er sagt, jetzt ist das eine, aber dann kommt das. Freude ist etwas Himmlisches. Wir lesen beispielsweise in Offenbarung 19, die Verse 6 und 7, dort wird der Thron Gottes beschrieben und dort heißt es, und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen, Halleluja, denn der Herr Gott der Allmächtige hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das ist Zukunft, aber auch dort hat Freude und Jubel in seiner Vollkommenheit Platz und ist Teil dieser Welt. Freude und Jubel vor dem Thron Gottes in der Gegenwart des Allmächtigen. Gott sagt sogar, dass er selbst, Gott selbst, der Allmächtige, sich über sein Werk und sein Volk freuen wird. Ich glaube, ein bisschen was davon verstehen wir ja auch, wenn wir lesen, dass Gott die Schöpfung anschaut. Er hat den Menschen gemacht und beurteilt das und sagt, das ist sehr gut, das gefällt mir. Liebe Männer, wenn wir mal was gebastelt haben, man ist ja längst nicht immer mit sich selbst zufrieden, aber wenn das mal so gelingt, dann schaut man sich das von allen Seiten an und sagt, das ist sehr gut. Und schön ist, wenn die Frau das dann auch noch so sagt oder jemand anders, das war sehr gut. Gott schaut sich sein Geschöpf an und sagt, das ist sehr gut. In Jesaja 65, diesen Text möchte ich uns lesen, auch Zukunftsvision, das, was er dem Jesaja offenbart, da sagt Gott, Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Das sagt Gott über die Zukunft. Und sagt, das wird geschehen. Ich werde mich freuen. Ich weiß nicht, selbst wenn wir so an Freude denken, wie ich das eingangs sagte, wir schieben das manchmal den Kindern zu, die noch nicht viel vom Leben verstanden haben vielleicht, Aber hier sagt der Allmächtige, und mir fehlt da die Vorstellungskraft, dass er sagt, ich werde mich freuen und ich werde frohlocken. Er sagt in Zephania, meine ich, dass er jauchzen wird. Wir müssen uns das auch nicht vorstellen, aber Freude ist etwas, was von Gott selbst, dem Allmächtigen, kommt. Gott freut sich über das, was er schafft und über sein Geschöpf. Gebotene Freude, wir sollen uns freuen. So wie es bereits hier im Jesaja-Text ja auch durchgeklungen ist, dass es heißt, ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. So lesen wir das an vielen anderen Stellen der Bibel, dass Gott ziemlich oft sein Volk Israel auffordert, aber auch seine erlöste Gemeinde aus den Heidennationen, wo wir alle meist herkommen, sagt, freut euch alle Zeit. Beispielsweise an das Volk Israel dieses Gebot, und ich möchte auch einen Auszug nur davon lesen, wir haben ja kommenden Sonntag, so Gott will und wir leben, wollen wir das Erntedankfest feiern. Und das ist ja sehr nah angeknüpft an dieses Laubhüttenfest, was wir aus dem Alten Testament kennen. Und aus diesem Zusammenhang möchte ich diesen Vers lesen, wo es auch um Freude als Gebot geht. 3. Mose 23, Vers 40. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Ich habe mich gefragt, gab es in der Zeit keine Trauer? Gab es in dieser Zeit keine traurige Menschenseele in Jerusalem, in Israel, unter dem Volk? Dass Gott sagt, einmal im Jahr kommt ihr zusammen und lebt in so einer Ausnahmesituation in Hütten und ihr sollt 7 Tage lang fröhlich sein vor mir, eurem Gott. Ich bin sehr froh, dass die Bibel und dass der christliche Glaube sehr viel Platz hat für Traurigkeit und für Trauer. Aber hier steht dieses Gebot der Freude darüber, unabhängig von der Situation des Einzelnen, dass ihr sagt, ihr sollt vor mich treten und ihr sollt das mit Freude tun. Ich werde diese Texte jetzt nicht lesen, aber ich möchte uns das sozusagen als Hausaufgabe mitgeben, wenn wir nachher mal so bei Sonnenschein vielleicht, bevor wir Mittagsschlaf machen, dass wir mal einmal einen Text lesen. Das ist Nehemia Kapitel 8. Da feiern sie dieses Laubhüttenfest und da passiert immer wieder, da wird Gottes Wort gelesen und das Volk fällt auf ihr Angesicht, auf sein Angesicht und weint. Und Nehemia fordert es auf und sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lasst das Weinen jetzt. Wir wollen uns vor dem Herrn freuen. Vielleicht ist das auch oft so, dieses, was uns passieren muss. Gottes Wort trifft unser Herz. Wir kriegen uns selbst zu sehen und wir tun Buße und weinen, weil wir uns zu sehen bekommen. Aber wenn Buße geschehen ist und Heilung eingetreten ist, dann sagt Gott, jetzt darfst du dich freuen. Du musst nicht ein Leben lang unter der Trauer, unter der Traurigkeit deiner Sünde verbleiben. Wenn Vergebung da ist, dann ist Freude angesagt. Und so wünsche ich uns Freude dabei, dass wir das lesen. Ich wünsche, ihr macht diese Hausaufgaben auch. Ich bin kein Lehrer und werde auch keinen abfragen, aber es wäre schön, wenn wir das lesen und da uns mal hineindenken. So in 5. Mose, kurz bevor das Volk Israel so das verheißene Land einnimmt, da kommen sehr ähnliche Worte hinein und dort wird die ganze Familie hineingenommen in diese Freude vor dem Herrn. Das wollte ich uns auch unbedingt lesen. 5. Mose 12, Vers 7. Da heißt es, und dort sollt ihr, also wenn Gott den Ort bestimmt, wo sein Heiligtum stehen wird, sagt er, und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein. Ihr und eure Familie über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Es ist so eine kollektive Freude, wo er sagt, zusammen sollt ihr das machen. Macht das nicht so im stillen Kämmerlein. Ja, ich freue mich und sage das Gott auch. Das gibt es auch, ganz bestimmt. Vielleicht kannst du deine Freude, weil du vielleicht alleine gläubig bist in deiner Familie, gar nicht so teilen mit jemandem aus deinen Liebsten. Dann sagst du es dem Herrn, ganz bestimmt. Aber es gibt auch das, wo du die anderen mit hineinnehmen sollst in diese gebotene Freude, in Verbindung mit Essen, mit Fröhlichsein. Wie gesagt, in einer Woche wollen wir Erntedank feiern. Wir wollen auch gemeinsam essen. Und es ist gut, wenn wir uns jetzt schon darauf einstellen, was immer in dieser Woche uns zustößt, was immer unser Herz beschwert. Aber dann wollen wir kommen und fröhlich sein vor Gott, unserem Herrn. Und wollen ihm dafür danken. Im Neuen Testament haben wir auch zahlreiche Aufforderungen, die uns dazu motivieren und herausfordern. Wir sollen uns freuen. Ich werde nur einige Stellen lesen, aber die sind sehr markant. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16 heißt es, freut euch alle Zeit. Punkt. Sehr kurzer Vers. Freut euch alle Zeit. Freut euch mit den Fröhlichen, sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 15. Ja, da kommt noch weint mit den Weinen, aber ich glaube, wir haben schon genug zu tun mit dem freut euch mit den Fröhlichen. Philipper 4, Vers 4, auch eine sehr bekannte Stelle, wenn es um Freude geht, die Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Bemerkenswert ist natürlich, dass er aus dem Gefängnis heraus schreibt und sehr schwierige Umstände hat. Und wenn wir den Brief nach dem Wort Freude untersuchen, merken wir, dass das nicht die einzige Stelle ist, die über Freude spricht. Und er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Ein klares Gebot. Möchte dich fragen, liebes Kind Gottes, wie reagierst du auf solch ein Gebot Gottes? Wie geht es uns dabei? Fühlen wir uns so ein bisschen bevormundet? So wie wenn man den Kindern sagt, jetzt sei doch mal dankbar, guck mal. Und so wie auf Knopfdruck. Wenn Gott sagt, dass wir uns freuen sollen, dann gibt er ja auch den Anlass und den Auslöser dafür. Es ist genauso wie mit den Geboten. Bevor Gott etwas gebietet, etwas zu tun, schafft er auch die Möglichkeit, dass wir das auch können. Er ist nicht ein gemeiner Vater, der etwas verlangt, was wir nicht erfüllen können. Das ist keine leere Freude. Das ist nicht so wie fürs Foto. Kennt ihr diese Familienfotos, wo man sagt, jetzt alle freundlich gucken? Und nachher schaut man sich das Foto an und sieht förmlich, wie einige ja doch eher grinsen anstatt lächeln. So dieses, man merkt, es ist so jetzt. Jetzt wollen wir fröhlich sein. Das sind so die gestellten Fotos. Aber wir kennen ja auch Fotos, wo man nicht damit gerechnet hat, dass jetzt geknipst wird und wo so die Freude förmlich aus dem Bild heraus strömt. So ganz unbefangen, so ganz natürlich. Das ist echt. Und deswegen heißt es hier ja auch nicht, freut euch für einen kurzen Moment, wenn ihr diesen Brief lest oder wenn gerade die Sonne scheint. Er sagt, freut euch alle Zeit. Gott hat uns reich beschenkt. Er hat uns ja vieles gegeben, sodass wir genug Anlass haben, uns zu freuen. Das ist mehr so eine Gedächtnisstütze. Schau hin, beachte das. Du hast wirklich Grund zur Freude. Seine Gaben sind Anlass zur Freude. Ja, er selbst will und soll Inhalt unserer Freude sein. Wir lesen das in den Psalmen, wie das so oft heißt, dass der Schreiber sagt, ich freue mich am Herrn. Er sitzt und ist von den Philistern gefangen genommen und er spricht von Freude. Er freut sich am Herrn, also Freude ist auch dann möglich und auch dann geboten, wenn es von den Umständen her schwierig ist und wir vielleicht sagen würden, es gibt ja nicht wirklich viel Anlass zur Freude. Jesus, der kurz vor seinem Kreuzestod steht, spricht am letzten Abend mit seinen Jüngern viel über Freude. Wenn wir die Kapitel aus dem Johannesevangelium lesen, merken wir das. Er betet beispielsweise zu seinem Vater. Wir haben ja schon einen Auszug in der Einführung gelesen bekommen, was Inhalt seines Gebets war. Und in diesem Gebet erklärt Jesus auch oder formuliert er das auch so in Vers 13, Johannes 17, sagt er, nun aber komme ich zu dir, und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jesus sagt, ich bete das alles mit einem Ziel und mein Wunsch ist, dass sie meine Freude in sich haben und zwar nicht nur ein bisschen, sondern völlig. Er ermutigt sogar, Gott zu bitten. Wir fühlen uns vielleicht manchmal schlecht. Wir kennen auch solche Formulierungen, dass jemand sagt, ich bin wie ein Bettler vor dem Herrn und immer bitte ich was und immer habe ich was zu bitten. Und fühlen uns vielleicht sogar ungeistlich damit. Jesus sagt zu seinen Jüngern, das ist Johannes 16, Vers 24, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig werde. Gott etwas zu bitten im Einklang mit dem Willen Jesu, im Namen von Jesus Christus, ist etwas, was Gott möchte. Er sagt, tut das, weil das wird eure Freude mehren. Das erleben wir. Wenn Gott unser Gebet beantwortet, dann kommt doch Freude in unser Herz. Dann füllt sich es mit Dankbarkeit und mit Freude. Er sagt, bittet den Herrn. Bittet meinen Vater in meinem Namen, im Einklang mit meinem Willen. Und eure Freude wird völlig werden. Jesus zeigt auch, wie wir Freude bleibend in uns haben können. Weil das ist ja das, was wir immer so als Menschen, wo ich den Eindruck habe, die Menschen sind immer hinterher nach Bleibendem. Und es ist wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass die Dinge, die vergänglich sind, auch nicht bleibende Freude schenken können. Es ist liegt in der Natur der Sache. Das, was vergeht, das nimmt die Freude auch mit sich weg. Denken wir an das Spielzeug von letzten Weihnachten. Ich weiß nicht, ob die Kinder das noch auf die Reihe kriegen, was sie geschenkt bekommen haben. Irgendwann ist die Freude dahin. Und Jesus sagt, ich möchte, dass ihr bleibende Freude habt. Freude ist nichts Ungeistliches, sondern etwas, was Gott möchte. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. So, und jetzt kommt dieser Gedanke sehr deutlich, dass er sagt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jesus sagt hier sehr deutlich, liebes Kind Gottes, liebe Kinder Gottes, ihr seid geliebt. Was für eine Aussage. Und zwar nicht irgendwie, er sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Vielleicht müssen wir auf solche Aussagen mal ein bisschen länger hinschauen, weil das haben wir so schnell abgespeichert. Ja, das kenne ich schon und was heißt das jetzt für mich? Aber schauen wir doch mal länger hin. Da sagt Jesus Christus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Und er sagt, ich möchte, dass du die Freude an dieser Sache, an der Tatsache, dass ich dich liebe, behältst. Das ist nicht unbeständig. Genauso wie seine Liebe nicht unbeständig ist, soll auch diese Freude an der Liebe von Jesus Christus zu dir, liebes Kind Gottes, soll bleiben und wird bleiben. Lebt im Gehorsam, sagt er hier. Er zeigt einen Weg auf und sagt, so könnt ihr das auch tatsächlich spüren und wahrhaben, dass das so ist, dass ich dich lieb habe. Lebt so, damit ich mich an euch freuen kann, scheint mir, will er hier sagen, weil er sagt, damit meine Freude in euch bleibt, dann wird auch eure Freude vollkommen werden. Das ist so, ich glaube, so ähnlich wie mit unseren Kindern. Wir haben sie lieb als Eltern. Ich habe das auch schon mal meinen Kindern gesagt, du kannst gar nichts tun, um diese Liebe irgendwie zu verhindern. Aber dennoch muss ich zugeben, dass es mir sehr viel leichter fällt, diese Liebe zu zeigen, wenn sie gehorsam sind, wenn sie tun, was wir ihnen sagen, wohlwollend. Und auch das Kind selber weiß sich viel eher geliebt, wenn es weiß, ich habe etwas getan, was meinem Vater, meiner Mutter gefällt, was sie wollten. Und jetzt habe ich das getan und habe Freude dran und kann das zeigen und sagen, guck, ich habe es geschafft. Guck, ich habe es gemacht, was du gesagt hast. Er erlebt selbst Freude dran und erlebt auch dieses Wohlwollen und die Liebe der Eltern. Gott ist dir wohlgesonnen, liebes Kind Gottes. In den Psalmen schreibt David das und sagt, eines weiß ich, eins habe ich verstanden, Gott ist für mich. Als Kind Gottes musst du wissen, du hast einen Vater im Himmel, der ist für dich. Er steht zu dir. Er will, dass du glücklich und froh bist. Und er zeigt dir auch, wie du das werden kannst. Liebe ihn, indem du ihm gehorchst. Und liebes Kind Gottes, wenn du hier sitzt und du hast Sünde in deinem Leben und bist Gott ungehorsam in dem, wie du lebst, dann wird auch dieses Wort dir kein Ruhekissen geben, das weiß ich. Weil der Heilige Geist wirkt so deutlich. Wenn Sünde in deinem Leben ist, dann wird er das darauf sein Licht führen und wird das beleuchten. Und dann ist auch nicht Freude dran, sondern Traurigkeit. Wenn Sünde, geduldete Sünde in deinem Leben ist, dann brauchst du Traurigkeit zur Buße. Und auch die kann Gott dir schenken. Und dann darfst du wieder ungestört die Gemeinschaft mit dem liebenden Vater im Himmel genießen. Gott gebietet uns, liebe Kinder Gottes, dass wir fröhlich, dass wir froh sein sollen, weil er genug Grund dafür gegeben hat, weil er selbst der Anlass dafür ist. Ich möchte auf den letzten Punkt auch kurz eingehen. Gelebte Freude. Freut euch. Wie lebt man das? Wie kann ich mich freuen, wenn es doch so vieles gibt, was mich runterzieht? Vielleicht sogar heute Morgen. Es gibt vielleicht Gedanken, die dich hindern, auch dieser Predigt zu folgen, dass du sagst, steck erstmal in meiner Haut. Geh erstmal mit meinen Schuhen durch das Leben. Dann würdest du vielleicht nicht so reden. Ich will es nicht behaupten, aber es mag diese Dinge geben, die dich da abhalten. Die Frage ist ja, ist Freude auch dann möglich? Ja, wir lesen das sehr deutlich und sicherlich auch keine neue Botschaft für uns, dass Freude sogar für ein Kind Gottes mitten im Leid möglich ist. An die Thessalonicher schreibt Paulus, und das sind scheinbar keine Gegensätze. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 sagt er zu ihnen, und ihr seid unserer und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis, das ist das, was uns traurig macht, unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Ein Vers, Bedrängnis und Freude. Ganz oft, sie gingen hin, ich meine nach der Auferstehung von Jesus heißt es, mit Furcht und großer Freude. Es ist möglich. Unter viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes. Freude ist eine Gabe, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. In der Bibelstunde am Freitag wurden auch diese Verse im Austausch auch zitiert. Die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Da ist die Liebe, es ist eine Frucht des Heiligen Geistes und da kommt Freude. Jetzt frage ich dich, liebes Kind Gottes, will Gott, dass du Freude erlebst? Ja, ganz bestimmt. Er bewirkt es sogar in dir. Er schafft auch die Voraussetzung. Du möchtest, du kannst, du darfst so leben im Gehorsam Gott gegenüber und dann darfst du auch Freude erleben und auch genießen. Das Bewusstsein, dass Gott gut ist, dass er uns liebt, dass er uns beschenkt mit weit mehr als nur mit günstigen Lebensumständen, das lässt das Herz eines Gotteskindes wirklich fröhlich werden, Freude erleben und das auch ausstrahlen. Ja, wir sind nicht nur das Produkt und das Ergebnis unserer Umstände. Scheint die Sonne, sind wir fröhlich, regnet es, verziehen wir die Miene. Natürlich drückt das auch auf unser Gemüt. Wir sind mit Emotionen geschaffen. Aber die Freude im Herrn, das kann eine Stärke sein, die all das überdauert. Natürlich besteht hier auch die Gefahr, dass wir Freude im Herrn gegen alltägliche Freuden ausspielen. Und ich kenne das auch selbst bei mir, und frage mich dann natürlich auch immer wieder, musst du dich schlecht fühlen, wenn du Urlaub machst und es dir gut geht? Oder wenn du einen schönen Abend mit deiner Frau genießt, lieber Ehemann, musst du dabei gleich ein schlechtes Gewissen haben, weil du scheinbar so egoistisch jetzt genießt, wenn du vielleicht Mittagsschlaf hältst als Hausfrau und aufschreckst und die viele Arbeit ist gleich vor Augen. Darfst du das genießen oder darfst du das nicht? Ich spreche nicht von Faulheit, aber wir kennen doch diesen Gedanken, oh, das ist egoistisch. Oh, jetzt habe ich mich hier gefreut. Was kommt als nächstes? Jetzt wird mir das bestimmt als nächstes genommen. Die Angst, zu viel Freude zu erleben, weil dann entsprechend viel Schweres kommen wird. Ich glaube, es wird und soll und darf uns nicht leid tun, uns zu freuen. Wir können uns doch an unserem Ehepartner aufrichtig und dem Herrn freuen, wenn wir im Gehorsam Christi leben. Und auch wenn ich weiß, dass es vielleicht morgen vorbei sein kann, dass einer von uns geht von dieser Erde. Das ermutigt Paulus und sagt, so sollt ihr leben. Die Verheirateten sollen so leben, als seien sie nicht verheiratet. Mit dem Bewusstsein, das kann mir jederzeit genommen werden, was mir geliehen ist. Aber dann soll es mir doch nicht leid getan haben, dass ich mich gefreut habe. Wenn ich heute krank werde, dann will ich mich doch nicht beschuldigen, dass ich mich gestern an meiner Gesundheit gefreut habe. Ich glaube nicht, dass das göttliche Gedanken sind, wenn wir uns zur Freudlosigkeit hin erziehen. Gott will, dass du dankbar genießt, was er geschaffen hat. Das sagt uns das Wort Gottes. Und dass du ihm dafür dankst. Das ist, denke ich, der Schlüssel. Das ist auch die Sünde, die in Römer 1 beschrieben wird, dass Paulus sagt, es gibt Menschen, die genießen das, was Gott geschaffen hat, aber sie danken dem Schöpfer nicht. Und er sagt, das ist eine Sünde. Sie haben erkannt, woher das kommt, aber sie haben verweigert, ihm zu danken. Sie haben für sich, ohne Gott, versucht zu genießen. Und er sagt, und das wird ihnen zum Verhängnis. Sie haben die Gaben anstatt den Geber gefeiert. Genieß das Essen, liebes Kind Gottes. Genieß deine Familie. Freu dich an deinen Lieben. Freu dich über dein Auto, was du fahren darfst. Das Geld, was Gott dir zur Verfügung stellt und du es ausgeben darfst. Natürlich wirst du prüfen müssen, wofür du es ausgibst. Aber du darfst dich daran freuen. In dem Bewusstsein, Gott ist dabei. Kannst du bei dem, was du als Freude bezeichnest, liebes Kind Gottes, sagen, das genieße ich mit Jesus zusammen. Das ist sicherlich geistliche Übung, was wir schon mal hier hatten in der Predigt. Du kannst essen und trinken mit einem Weitblick für die Ewigkeit. Der Jesus sagt, alle Zeit freuen. Warum? Weil er alle Zeit bei uns ist. Wir können ihn nicht abstellen und sagen, Jesus, jetzt will ich mich freuen, aber da passt du nicht so recht rein. Das ist ganz bestimmt nicht diese bleibende Freude. Du kannst mit dem Weitblick genießen und dankbar sein, wissend, es kommt von Gott. Er gibt und er nimmt. Und auch dafür kannst du sogar noch dankbar sein und Freude erleben. Er ist immer noch der liebende Vater, der dich vielleicht züchtigt, wie wir das im Hebräerbrief jetzt durchnehmen, aber er möchte dir seine Liebe zeigen. Über die ersten Christen, und mit diesen Bibelstellen möchte ich aufhören, da heißt es in Apostelgeschichte 2, in den letzten Versen, das finde ich so bezeichnend, Vers 46, und jeden Tag waren sie beständig, beziehungsweise ich lese ab 44, das ist wichtig. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten die Dinge alle gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Wie schön! Sie haben verkauft, sie haben verteilt und sie haben Freude dabei erlebt. Sie haben gegessen, getrunken, vielleicht nichts Geistliches, sie haben sich ernährt, aber auf einmal wurde es zu etwas Geistlichem, weil sie es mit dem Herrn taten. Wenn du deine Freude vermehren willst, vielleicht ist das auch ein ganz praktischer Weg. Verteil, Lass Gutes, was dir geschenkt worden ist, anderen zukommen. Du wirst Freude erleben. Geben ist schließlich seliger als nehmen. Du sollst und du darfst dich freuen in dem Herrn. Ich möchte zusammenfassen, Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Lieber Mensch, wer du auch bist, und Gott will, dass wir uns freuen. Selbst Menschen, die ihm nicht danken, überschüttet er mit Gutem und hat ihnen, wie Apostelgeschichte sagt, hat ihnen Freude in ihr Herz gegeben bei der Speise, die sie genießen dürfen. Gott liebt dich und will, dass du dich freust. Und an Kinder Gottes gilt die Verheißung, wir werden uns freuen, das Beste kommt noch. Und die gebotene Freude ist, du sollst dich freuen, weil Gott dir genug Anlass dafür gibt. Jesus möchte, dass du fröhlich bist vor dem Herrn, deinem Gott, und ihm dankst. Lass uns das leben, diese Freude als erlöste Kinder Gottes, mitten in dieser Welt, dass man von uns sagen kann, sie sind angesehen bei den Menschen. Sie reden nicht nur von Freude, sondern die verschenken diese Freude. Das wäre doch gut, wenn man das auch über uns so sagen könnte. Amen.